du bist falsch, weil du krumm bist. Ich habe so oft erlebt, dass junge Mädels operiert wurden mit brutal massiven Eingriffen, wo also wirklich die Wirbelsäule von oben nach unten mit Stäben massivst verschraubst. Das ist halt aus meiner Sicht physiologisch falsch. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wieder mal mit One and Only Dr. Patrick Berndt. Schön, dass du da bist, Patrick.
Mich auch.
Und heute haben wir, glauben wir, ein schönes Thema für euch mitgebracht. Und zwar haben wir mal über Fehlstellungen, Beinachsenfehlstellungen, vielleicht Fußfehlstellungen, Wirbelsäulenfehlstellungen sprechen und welche Bewandtnis die überhaupt haben oder vielleicht auch nicht haben. Wie immer wird Patrick ein bisschen was aus der Wissenschaft beitragen. Und das ist ein Thema, wo ich eine sehr starke Meinung habe aus meiner Praxis. Und damit würde ich vielleicht auch mal reinsteigen, Patrick, weil für mich war so ein Schlüsselerlebnis, mal abgesehen von einem Dr. Walter Packi, der mich natürlich brutal geprägt hat mit seiner Biokinematik, der auch eine sehr klare Meinung hatte zu Fehlstellung, war für mich in der Physiotherapieausbildung der Tag, an dem Inspektion dran war, so ein Schlüsselerlebnis. Also für alle, die zuhören und sich unter Inspektion nur eine Autoinspektion vorstellen können, das nennt man in der Physiotherapie, wenn man einen Menschen augenscheinlich betrachtet, sozusagen. Ja, und dann waren wir da alle junge, fitte Menschen und da macht man sich bei der Physioausbildung bis auf die Unterwäsche nackig. Das war eigentlich der beste Teil der Physioausbildung, weil hoher Frauenanteil und so, aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben wir uns da alle inspiziert bei der Inspektion und haben halt relativ schnell festgestellt, dass wir alle krumm und schief sind. Also vielleicht mal um von mir selbst zu sprechen. Ich habe eine Skoliose, also wenn du mich von vorne stehend betrachtest, ist eine Schulter höher wie die andere. Also der ist bei mir einfach nicht ganz gerade. Dann habe ich eine brutale Beinachsenfehlstellung. Also meine Kniescheiben zeigen in die richtige Richtung, wenn ich extrem meine Füße, also wenn ich meine Beine innen rotiere, ganz extrem. Kann ich jetzt hier schlecht vormachen, vor allem für die, die zuhören, nicht. Aber ich muss quasi meine Füße so zueinander drehen, dass die Fußspitzen zueinander zeigen. Und dann ist meine Beinachse so wie bei normalen Menschen. Das heißt, wenn ich normal stehe, schauen meine Kniescheiben so locker 45, eher 50, 60 Grad nach außen. Also ich bin massiv krumm und schief. Und da war mein Schlüsselerlebnis, okay, hier sind jetzt alle jung, fit, gesund, keiner hat Schmerzen und alle sind krumm und schief. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich so für mich dachte, okay, irgendwie, was die uns hier in der Physioausbildung erzählen wollen, weil da war es schon noch teilweise so, dass man quasi so, ah ja, der hat eine Skoliose, der muss ja Rückenschmerzen haben. Ne? Also war schon da noch so der Konsens, als ich die Ausbildung gemacht habe. Dann war das 2005, 2006 rum. Und das war schon für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, irgendwie die Fehlstellungen, die man so augenscheinlich sieht, scheinen nicht so eine große Rolle zu spielen, wie vielleicht die Medizin das glaubt.
Ja, kann ich so widerspiegeln. Also ich habe Personen in meinem Umfeld, sportliche Personen, Gewichtheber teilweise, Ex-Gewichtheber muss man dann leider sagen, die ihre sportliche Karriere irgendwann an den Nagel gehangen haben, weil sie die erschütternde Diagnose Skoliose erhalten haben. Und auf meine Frage, hattest du Probleme, hattest du Schmerzen? Nö.
Okay, das ist dann wirklich hardcore.
Das ist schon wirklich hart.
Aber da muss man dann auch ein bisschen echt, sorry, wenn ich so sagen muss, die Intelligenz deiner Freundin in Frage stellen, weil wenn mir nichts fehlt, dann nur von so einer blöden Aussage mich da so ausbremsen lassen. Aber man muss ja dazu sagen, der normale Weg ist dann ja typischerweise der, die Leute haben dann irgendwann Schmerzen. Also du hast die Skoliose meistens angeboren, in allermeisten Fällen, die sich dann vielleicht im Laufe des Lebens noch mehr ausprägt. Die macht dir keine Beschwerden und an irgendeinem Tag X bekommst du Rückenschmerzen, gehst dann zum Orthopäden, der macht ein Bild und sagt, ah, bei der Skoliose musst du ja Rückenschmerzen haben. So, das ist ja der normale Weg. Und dann kann ich verstehen, dass ein Laie, der sich jetzt gar nicht mit befasst, sich davon dann beeindrucken lässt und sagt, ah ja, ist ja logisch, sieht man ja auch, sieht auch scheiße aus, ist ja klar, dass das schuld ist, so, ne? Aber wenn man nicht mal Beschwerden hat, finde ich es schon hart.
Ja, also es waren auf jeden Fall jetzt nicht solche Beschwerden, dass man ja deshalb den Sport aufgeben sollte. Wenn auch übrigens, ich habe bewusst nur Umfeld gesagt, nicht Freundeskreis.
will auch nicht böse sein. Ist ja für die Leute schlimm. Also wenn du einen Sport gerne machst und dann ja wegen sowas Behämmertem damit aufhören musst, ist wirklich
schade. Ja, muss man auch dazu sagen, war zu einer Zeit, wo jetzt die Informationsdichte zu dem ganzen Material noch nicht so stark war, wie es jetzt heute ist. Aber ja, trotzdem halt eben schwierig, wenn dann eben bestehende, ich will es nicht mal Deformitäten nennen, also eher Haltungsschwächen oder sollen wir das überhaupt Fehlhaltung nennen? Es impliziert ja, dass es schlecht ist, ja? Also dass es per se Schmerzen und Fehlfunktionen auslöst.
Ja, ich glaube, man muss schon ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich so stark ausgeprägte Skoliosen, teilweise die Atmung eingeschränkt ist und so. Und dann definitiv kommen wir irgendwann in das Feld, wo es wirklich für mich ein Krankbild ist und wo du dann auch irgendwann eine Indikation für Therapie hast bis hin zu Operationen. Aber ist für mich wirklich da spreche ich jetzt aus der Praxis, ich bin nicht mehr so, seit langer Zeit nicht mehr so viel an der Front, was Praxis angeht, aber ich habe sehr viele Jahre meine Physiotherapie betrieben. Und habe da sehr viel mit jungen Menschen, vor allem mit jungen Frauen zu tun gehabt, mit Skoliosen. Und ist für mich wirklich ein ziemlich emotionales Thema, wo ich auch hier einfach, wenn es irgendjemanden da draußen betrifft, bitte hört da jetzt gut zu und bildet euch eure Meinung da, weil ich habe so oft erlebt, dass junge Mädels operiert wurden mit brutal massiven Eingriffen, also so das Klassische, was gemacht wird, dass wirklich auch heute noch Harrington-Stäbe eingebaut werden, oder also wirklich die Wirbelsäule von oben nach unten mit Stäben massivst verschraubst und versteifst und das aus meiner Sicht sehr oft ohne richtige Indikation gemacht wurde. Also der typische Verlauf, die Mädels sind jung, die sind in einem Alter, wo sie gerade so irgendwie, ja, das Selbstvertrauen für ihren Körper erst noch so finden, ne, wo so das erste mit so den Jungs anfängt und so weiter und so fort. Aber eben, wie soll ich sagen, die Mädels oft noch sehr verletzlich sind, so in ihrem Sein und ihrem Erscheinungsbild und sich noch sehr viel danken können, was irgendwie die restliche Welt von ihnen denkt und so, ne, in diesem ganzen Prozess so von sich selber finden erstmal. Und in dieser Phase kommt dann jemand von außen und sagt, du bist falsch, weil du krumm bist. So, und oft sind die Eltern auch ganz krasse Dynamiktreiber dann gewesen, also habe ich super oft erlebt in der Praxis, dass die halt so, jemand muss mein Kind gerade machen. So, mein Kind ist krumm und das ist schlimm. Und dann kommen eben die Experten dazu, ne, aus den Kliniken, muss ich leider sagen, das weiß nicht, ob ich für sowas abgemahnt werden kann eigentlich, wenn ich hier jetzt, also es gibt da Kliniken in unserem Umfeld hier in Städten, die nicht so weit weg sind von uns, die da drauf spezialisiert sind, solche Operationen zu machen. Und dann werden halt diese Mädels inklusive der Eltern, die Eltern sind wie gesagt oft treibende Kraft, weil die halt eine Lösung wollen, die meinen es natürlich gut, aber dieses gut meinen ist halt nicht immer gut. Und dann werden da halt massivste Operationen gemacht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall von einem Mädchen, was ich heute noch kenne, aus dem Bekanntenkreis, die dann so mit 15, 16 so operiert wurde. Die war da vorne richtig gute Tennisspielerin, richtig talentiert. Und die hat danach einfach nie wieder einen Ball schlagen können, ja, weil das einfach, weil die so versteift ist und so unphysiologisch, dass die einfach nichts mehr wirklich auf dem sportlichen Niveau machen kann, was sie vorher mal gewohnt war. Und der Preis ist halt viel zu hoch. Und die hatte nicht mal so massive Schmerzen oder so, dass du das hättest nicht irgendwie therapeutisch hinkriegen können. Also du hättest die schmerzfrei kriegen können mit Übungen und so weiter. Die hatte einfach Spannungsthemen und hat sicherlich ihr Thema nicht gehabt wegen dieser Skoliose. Und die Skoliose war nicht so stark ausgeprägt. Also die war optisch, die war deutlich, die war stark, aber die war nicht so stark, dass das jetzt die Physiologie des Körpers so wahnsinnig beeinträchtigt hätte. Solche Fälle habe ich halt viele erlebt und Das wäre etwas, was ich bitte da draußen, wenn jetzt da Eltern zuhören oder auch Betroffene selbst, dann nehmt euch bitte diese Gedanken von mir zu Herzen und macht diese OPs nicht, wenn sie nicht absolut nötig sind. Das wollte eigentlich gar nicht mit Wirbelsäule anfangen, aber das ist halt das Thema, was schon sehr, sehr dominant da ist. In dem Zusammenhang ist auch die Korsettbehandlung. Also diese Idee, ich zwänge dann die Wirbelsäule in etwas rein und erhoffe mir dann davon, dass was besser wird. Du förderst eigentlich nur den Muskelabbau damit, meiner Meinung nach. Das ist auch etwas, wo ich keinen großen Therapieerfolg jemals groß sehen konnte. Ich verstehe den Gedanken, ich verstehe, dass die Eltern und so, die betroffen sind, halt irgendwie wollen, das muss doch jetzt gerade, und man dann diese Idee von Begradigen irgendwie, und das ist halt aus meiner Sicht physiologisch falsch.
Ja, gutes Beispiel, weil, wie es der Zufall will, habe ich ein ähnliches Gespräch in den letzten Wochen häufiger geführt, und da ging es um diese Haltungsstützen oder Haltungstrainer, ja. Posture Support, wie die Dinger alle heißen. Also wie so eine Art Pistolenhalfter, was man sich so um die Schultern drumherum schlingt und was dann eben die Schultern im Alltag nach hinten in die Retraktion ziehen soll. Und immer die Frage, ist das denn sinnvoll? Hilft das nicht? Ich habe mir jetzt sowas gekauft, und ich sage immer ganz klar, in Momenten, wo du dich nicht drauf konzentrieren kannst oder möchtest, dass du eine normale Haltung einnimmst, nutze es, damit es halt nicht automatisch passiert, damit man nicht über Gebühr viel Zeit in einer falschen, in Anführungszeichen, Position verbringt. Aber sei dir bewusst, jede Minute, die du in dieser Position verbringst, wo du diesen Haltungstrainer anhast, entbindest du die Muskulatur ihrer Aufgabe, die eigentlich dafür aktiv sorgen sollte, dass du dort nicht reinfällst. Es ist also quasi eine Entlastung der Muskulatur, die das bewirken würde, was du eigentlich willst. Und dementsprechend ist es ja das Gegenteil von dem, was man tun sollte, weil wenn die Muskulatur zu schwach ist, um das über den Alltag irgendwie aufrechthalten zu können, dann müsste ich eigentlich ja genau diese Muskulatur stärker belasten und nicht über den ganzen Tag entlasten, weil ich so einen Halfter anziehe. Ja? Mhm. Also ähnliches Prinzip wie bei diesem Korsett, was du beschreibst. Es geht eigentlich nicht darum, irgendwie passiven Rahmen zu schaffen, damit die Muskulatur selbst nichts mehr tun muss und alles irgendwie in Form gepresst wird, sondern es geht darum, systematisch die Strukturen besser zu machen, besser im Sinne von die zu schwachen kräftiger und die zu steifen beweglicher, ja, damit der Körper diese Position selbst einnehmen und aufrechterhalten kann. Und auch bei einer Skoliose, ja, ist es auch ein Stück weit möglich, da eine Verbesserung durch Training eben hervorzurufen. Natürlich wird eine krumme Wirbelsäule niemals gerade dadurch, aber Beispiel bei deiner Tennisspielerin, wenn die schon eine Skoliose hat, hat die vermutlich eh einseitig einen stärkeren Zug irgendwie in der Rückenmuskulatur, Rumpfmuskulatur, wahrscheinlich auch irgendwo in der Hüfte. Und durch eine einarmige, eine unilaterale Sportart wird das natürlich noch verstärkt. Das heißt, wenn wir jetzt zumindest dann mal eben den nicht dominanten Arm, die nicht dominante Seite auf das Leistungsniveau der dominanten Seite gebracht hätte, wären da vielleicht eben schon viele der Beschwerden, die sich da geäußert haben, weg gewesen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Viele Tennisspieler, Speerwerfer, Kugelstoßer, also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, weil bei uns in Saarbrücken auch der Olympiastützpunkt ist, wo viele Leichtathleten trainieren. Diejenigen, die in Jugendjahren halt eben nicht für ein Ausgleichstraining gesorgt haben, also eine sehr starke Seitendominanz hatten, die hatten auch ohne Skoliose irgendwann ein bisschen Spannungsprobleme und Schmerzen.
Also jede Sportart hat ja Einseitigkeiten, wo dann eben, wie wir schon oft drüber gesprochen haben, halt einfach Hypertonus irgendwo entsteht oder Bewegungsmuster nicht mehr 100% gesund sind, und dann passiert da halt irgendwann ein Schmerz, genau. Aber es hat halt mit den Fehlstellungen nicht unbedingt was zu tun. Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen oder ergänzen zu dem, was du sagst. Ich glaube, weil du sagst, man kann eine Wirbelsäule nicht begradigen, wenn die irgendwie krumm ist. Wir sind alle nicht gerade. Also ich glaube, man darf sich auch von diesem Gedanken, etwas muss gerade sein, verabschieden. So, also geht raus in die Natur, reißt von einem Baum random irgendein Blatt ab und schaut euch das an, und es wird nicht symmetrisch sein. So haltet euch einen Spiegel in euer Gesicht und euer Gesicht wird nicht symmetrisch sein. Also ich meine, muss vielleicht nicht so krumm und schief sein wie bei uns zwei Schönheiten hier, aber du wirst kein ganz symmetrisches Gesicht finden oder sonst irgendwas finden. Das heißt, dieses Gerade, was wir halt kennen aus Architekturen, so, du hast eine Linie und hast einen rechten Winkel und so wollen wir Menschen ja gerne immer alles haben in Symmetrie und goldener Schnitt und hast du nicht gesehen. Aber in der Natur gibt's das halt einfach nicht. Also bei Dingen, die wachsen, bei Organismen, bei Tieren, Menschen, wirst du das halt einfach nicht finden. Und da ist eigentlich schon der erste falsche Gedanke, meiner Ansicht nach, dass wir in uns einen Fehler sehen oder einen Fehler suchen, wenn etwas nicht ganz gerade ist oder irgendwie abnorm aussieht. So, aber es hat halt nichts damit zu tun, ob was gut funktioniert oder nicht, wie es optisch scheint. So.
Ja, und das ist ein guter Punkt, wo ich gerade gerne anknüpfen würde. Bei diesen ganzen Fehlhaltungs-, Fehlstellungsthematiken spielt es für mich auch eine entscheidende Rolle, ob diese Stellung, ich will es gar nicht mehr als Fehlstellung bezeichnen an der Stelle, ob diese Stellung angeboren oder erworben ist. Ja, weil es gibt natürlich auch eben erworbene Fehlstellungen oder erworbene Gelenkpositionen, die man dauerhaft einnimmt. Vielleicht formulieren wir uns mal lieber so ein bisschen neutraler. Die halt eben durch stark einseitige oder falsche Belastung zustande kommt. Und sich dann eben aufgrund dieser Fehlbelastung, Überbelastung bestimmter Struktur oder Strukturanteile halt eben dann negativ in Dysfunktionen und Schmerzen äußert. Aber das ist was ich in der Praxis, gerade in Fitnessstudios, häufiger noch sehe, dass wenn jemand irgendwie in ein Studio reinkommt und weist offensichtlich irgendwie eine X-Beinstellung, Genuvalgus auf, dass man dann versucht, das wegzutrainieren. Das ist ein Trainerpersonal sagt, hey, ich habe gesehen, du hast ein X-Bein, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie wegtrainieren oder stabilisieren. Und da sehe ich absolut keine Notwendigkeit für, wenn das Ganze schon immer so war und vor allem, wenn es unter Dynamik halt eben nicht noch super krass viel stärker wird und wenn es keine Schmerzen macht.
Teile ich so 100%. Das war übrigens etwas, was mich vorhin, das muss ich echt kurz loswerden, in der Recherche ein bisschen schockiert hat. Also, für alle Zuhörer, die es nicht glauben, auch ich bereite mich manchmal ein wenig vor hier. Muss ich ganz klein ein bisschen ausholen. Was meine ich mit schockiert? Also gerade hat mich dein Satz mit der Dynamik dahingegen getriggert, weil der Walter Packi hat halt schon vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, vor 30 Jahren davon gesprochen, dass halt beim Entstehen von Schmerzen die Dynamik des Entscheidenden, also sprich, wie sieht ein Bewegungsmuster aus, wie funktionieren die Muskelzüge, wie funktionieren die Muskelzüge der Ketten, und hat halt damals schon gesagt, statische Bilder zu machen in einem Röntgen oder MRT oder irgendwas, bringt mir einfach nicht viel, um das irgendwie rauszufinden, was denn da jetzt wehtut. Und dafür wurde dieser Mann wirklich verfolgt, Patrick. Die haben den gejagt wie früher eine Hexe. Die haben den versucht, platt zu machen in jeder Hinsicht. Und wenn du heute jetzt reinliest, was ich heute mal kurz gemacht habe, dann sagt heute die Wissenschaft halt einfach nichts anderes. Und den haben die wirklich dafür an Pranger gestellt, kannst du dir nicht vorstellen. Das tut mir heute, also soll im Frieden ruhen, ja. Interessiert ihn Gott sei Dank an der Stelle nicht mehr. Aber mir tut es echt in der Seele weh, wenn ich da einfach dran denke, wie die dem früher das Leben schwer gemacht haben in jeder Hinsicht. Und du kannst einfach heute jetzt drauf gucken und sagen, er hatte halt einfach verdammt nochmal recht. Vor 25 oder 30 Jahren. Ja, aber ich wollte da nicht abschweifen, aber das musste ich einmal kurz loswerden.
Absolut gerechtfertigt. Also gibt wahrscheinlich auch viele, die den Switch in der Sichtweise auf diese ganze Thematik auch noch nicht mitbekommen haben, nicht nachverfolgen konnten. Ja. Und deshalb absolut sinnvoll, das nochmal in den Vordergrund zu stellen. Ja, nochmal ganz per se, wenn jemand zu einem kommt und hat Schmerzen bei Bewegungen, es ist eine Fehlstellung offenbar, sich dann die Fehlstellung ohne Belastung anzugucken, wo ja dann auch nach selbst berichteten Fällen halt keine Schmerzen auftreten, macht ja keinen Sinn. Also wenn ich rausfinden will, was da passiert, wenn der Schmerz auftritt, dann muss ich mir das auch in der Bewegung angucken, in der der Schmerz auftritt. Ja, sofern das natürlich im verträglichen Maß möglich ist. Ich stelle jetzt niemand mit einem gebrochenen Bein auf zwei Beine und lass Kniebeugen machen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber ja, und ich gehe da noch einen Schritt weiter. Wolf, ich weiß gar nicht, wie du vielleicht auch Powerlifting-Wettkämpfe oder Gewichtheber-Wettkämpfe verfolgst oder andere Sportarten guckst. Basketball? Bist du ein Basketball-Fan?
Ja, nee, ich bin von gar nichts ein Fan. Aber ich gucke natürlich schon Powerlifting-Sachen ganz gerne an, wenn ich mal irgendwo was sehe. Und Gewichtheben auch, aber auch nicht so viel. Also es langweilt mich dann auch schnell zugegebenermaßen. Aber das war bei allen Sportarten schon immer im Zuschauen so. Aber erzähl, was meinst du?
Zugegebenermaßen bei Powerlifting und Weightlifting ist es tatsächlich auch so, dass das selbst zu machen mehr Spaß macht, als dabei zuzugucken, weil die Wettkämpfe schon echt relativ langweilig sind. Das muss man leider eingestehen. Aber ich will darauf hinaus, dass dort Leute sind, die ja ganz offensichtlich stark sind. Also auf gerade auf Weltspitzenniveau, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und das sind Leute, die haben dann eben 300 Kilo bei der Kniebeuge auf dem Rücken. Frauen teilweise ein bisschen weniger, wobei die auch erschreckend stark geworden sind mittlerweile. Da komme ich mir schon sehr schwach vor.
Aha.
Jedenfalls, was man bei denen beobachten kann, ist, die gehen nach unten, Beinachse komplett gerade und beim Hochbeschleunigen unten aus dem Loch gehen die Knie nach innen. Also definitionsgemäß ein Knievalgus. Eine X-Beinstellung unter Last in der Dynamik. Und jetzt wird man dann vielleicht sagen, okay, Haltungsproblematik, da muss man irgendwie vielleicht die Außenrotatoren in der Hüfte kräftiger machen. Da würde ich mal in den Raum werfen, bei jemandem, der 300 Kilo beugen kann, muss man jetzt nicht unbedingt die Außenrotatoren noch stärker machen. Die sind stark genug. Also irgendwann, da gibt's leider aktuell noch keine wissenschaftliche Evidenz zu, die mir bekannt ist. Brad Contreras hatte auch mal einen Aufruf gemacht, dass das ein ganz cooles Thema für eine Doktorarbeit im Bereich Sportwissenschaft oder Sportmedizin wäre. Finde ich übrigens auch. Also dann nochmal der Aufruf, wer sich berufen fühlt. Zu gucken, welche funktionellen Aspekte durch so einen Knievalgus bei der Krafterzeugung tatsächlich zustande kommen. Und rein von der Logik her ist es, glaube ich, relativ simpel. Bei gebeugter Kniestellung, also unten in der tiefen Hocke, aufgrund der Gelenkposition und Ansatz und Ursprung von unserer Adduktorengruppe so, dass unsere Adduktoren, die in der Position auch maßgeblich Hüftstrecker sind, also uns dabei helfen, Kraft in den Boden zu applizieren, damit wir gegen das Gewicht wieder aufstehen können, dass die dann halt eben auch eine Innenrotation bewirken. Dass dann bei erhöhtem Zug von den Adduktoren, die dort eine Hüftextension primär bewirken, dann halt eben auch in einem gewissen Maß die Innenrotation stattfindet, damit die auch effektiver an der Krafterzeugung beteiligt sein können, ist schon irgendwo logisch.
Und ja, oder anders gesagt, der Körper nimmt ja immer in so einer Maximalwiederholung, wo er absolut an der Grenze ist, den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, in dem Moment ist das die physiologischste Position, um das Maximum an Kraft rauszuholen. Genau. So, wenn du diese Menschen dir anschaust, wenn die trainieren und weit unter ihrem One-Rep-Max sind, dann wirst du auch dieses Zusammenfallen nicht sehen. Genauso wie beim Kreuzheben, die Maximalversuche fast alle mit rundem Rücken sind, also LWS, weil die halt bei der maximalen Gewichten, die sie bewegen, dann nicht mehr die neutrale Stellung oder die neutrale Stellung in der Wirbelsäule halten können. Im Training werden die aber die perfekte Technik haben. Und ich wollte dich aber nicht unterbrechen, also einfach nur als Bestätigung obendrauf. Du wolltest aber gerade noch was sagen, sorry.
Nee, passt, aber es geht eigentlich genau in die Richtung von dem, was du geschildert hast, deshalb ergänzt sich's gerade auch ganz gut. Es muss nicht immer alles gleich eine Fehlstellung sein. Das ist in dem Sinne eigentlich sogar relativ, um das von mir gehasste Wort zu verwenden, funktionell, dass das passiert. Und wichtig ist halt eben, da so ein bisschen differenziert drauf zu gucken. Passiert sowas bei einem Beginner, müsste man sich vielleicht dann auch mal die Sache ein bisschen genauer angucken. Ja, also bei jemandem, wo man begründeten Verdacht hat, dass das rein von der Kraft, von der Muskulatur, von der neuronalen Ansteuerung vielleicht noch gar nicht wirklich richtig stabilisiert werden kann. Das heißt, man guckt sich erstmal an, wie sieht denn die Person im normalen Stand aus? ist dort vielleicht auch schon irgendwie eine Auffälligkeit, eine anatomische Besonderheit, nennen wir es vielleicht eher, festzustellen. Also hat jemand einfach eine angeborene Anatomie, die diese Bewegung begünstigt? Und wenn nein, muss man sich angucken, warum passiert es dann unter Last? Ja, und bei einem X-Bein gibt es da verschiedene Ansatzpunkte, also entweder zu schwache Außenrotatoren in der Hüfte zum Beispiel, oder man geht 2 Etagen tiefer und guckt sich mal die Füße an, genau, also.
Das ist halt oft ein Thema, dass Leute brutal platt in den Füßen sind.
Senkfuß, ja, genau. Sowas.
Was per se auch nicht schlimm ist, also zu den Füßen kommen wir bestimmt nachher auch noch.
Da darfst du dich auch noch ein bisschen stärker austoben, aber ja, ist glaube ich relativ sinnvoll, wenn das Fußgewölbe halt eben nicht intakt ist und unter Last dann kollabiert, dass alles, was oben drüber ist, also Sprunggelenke, Tibia klappt nach innen, Tibia muss dann quasi kompensatorisch eine Außenrotation machen und Außenrotation in der Tibia wird normalerweise dann übertragen in den Femur, also den Oberschenkelknochen, als eine kompensatorische Innenrotation und schon hängst du halt eben dann in der Valgusstellung. Ja? Andersrum die Kette, wenn man dann halt eben später die Außenrotatoren in der Hüfte kräftigt und auch das Fußgewölbe stärkt, dann funktioniert eine Kniebeuge sowieso besser, weil, das vielleicht noch als Side-Fact nebenbei, die funktionelle Anatomie bei einer Knieflexion, also wenn das Kniegelenk gebeugt wird, ist eigentlich natürlich eine Außenrotation im Femur. Der Oberschenkelknochen rotiert quasi nach außen und die Tibia rotiert dabei nach innen.
Mhm.
Also genau das Gegenteil von dem, was bei einem Knievalgus eigentlich passiert. Ja. Und deshalb, wenn man dann halt eben eine gute Kniebeuge machen will, deshalb ist diese Coaching Cue Knees Out, also Knie nach außen drücken bei der Kniebeuge, wenn man es nicht übertreibt, muss ich dazu sagen, ist schon äußerst sinnvoll, weil man dann halt eben durch dieses Knees Out Cueing die Oberschenkel nach außen rotiert, dann rotieren eben die Unterschenkel, die Tibia rotiert ein bisschen stärker nach innen, wodurch das Kniegelenk freier beugen kann. Ja. So, zumindest halt mal ein bisschen was zur funktionellen Anatomie und wie das alles miteinander zusammenhängt.
Ja. Ich muss ja sagen, ich komme ja auch, was Kniebeugen angeht, also maßgeblich hat mir das der Dirk Bernau beigebracht, Grüße gehen raus. Ich habe in dem Zuge dann damals aber auch Whippetoe gelesen, Starting Strength, ist wahrscheinlich so das Buch in der Richtung, und der propagiert das ja auch stark mit diesem nach außen verschrauben und so. Also eigentlich auch Knees Out, was du sagst, und dieses Festmachen vorher ist aber mega umstritten, ne? Also es gibt halt dann Leute, die damit voll geil klarkommen, und es gibt aber auch super viele Profis, die sagen, was für ein Bullshit, ja, würde ich nie so machen. Also wie halt oft in der Trainingslehre gibt's halt da nicht die ultimativen Tipps. Ich glaube halt, dass man, was ich vorhin schon gesagt habe, zwischen Wettkampf und Training unterscheiden darf. Also, weiß ich, fällt mir gerade so spontan ein, so ein Patrick Su, dem ich da zum Beispiel auf YouTube folge.
Pascal Su.
Aber was habe ich gesagt? Habe ich was falsch?
Patrick Su, glaube ich.
Wegen dir. Pascal meine ich natürlich. Seit vielen Jahren immer mal reinschaue und dem folge. Und der ja guten Content macht und auch verdammt stark ist. Also für einen Naturalathlet unfassbar stark. Und du siehst bei ihm ja auch bei den Wettkämpfen, dass er dann auch, jetzt ist ein X-Bein, aber er ist dann auch deutlich schmaler von den Knien wie im Training, wo bei ihm jede Kniebeuge aussieht wie gemalt. Ja, also der ist ja technisch eine geile Armposition, super Mobilität. Also der sieht ja beim Beugen wirklich göttlich gut aus. Ja, aber im Wettkampf halt nicht. Also da darf man auch immer ein bisschen unterscheiden, in welcher Situation kollabiert's denn. Und da würde ich das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Da habe ich das verstanden, dass es im Training halt nicht die ganze Zeit aussehen sollte wie in der Wettkampfsituation. Und da darf man dann durchaus das Gewicht so wählen und auch Techniktipps so beachten, die ja ganz unterschiedlich sein können, dass ich da dann vielleicht ein bisschen eine bessere, vermeintlich optisch schönere Achse habe.
Absolut. Also ich rede nicht über Wettkampfpositionen. Vielleicht habe ich es auch nicht eindeutig genug geframed, aber es ging halt drum, wir haben jetzt einen Trainingsbeginner gerade vor uns und bei dem fällt uns das auf. Ja. Und auch da extra nochmal dazu gesagt, betont es nochmal, wenn man das Ganze nicht übertreibt. Also man sollte sich jetzt nicht irgendwie auf diese Coaching-Cue so verlassen, dass man die Knie weiter nach außen drückt, als die Füße auseinanderstehen. Ja. Sondern es geht nur drum, quasi diese Außenrotation bewusst zu erzeugen, respektive aufrecht zu erhalten, damit die Knie im Training über den Füßen bleiben. So war es eigentlich gemeint und so sollte man das Ganze auch aus meiner Sicht leben. Aber ja, vielleicht noch zwei andere Punkte, die zu so einem Knievalgus führen können, weil ich die auch ganz spannend finde. Ich mache den meinen Punkt zuerst und dann darfst du über Füße reden, lieber Wolf. Und zwar ist das ein sogenannter Anterior Pelvic Tilt. Also wenn das Becken quasi dauerhaft nach vorne unten gekippt ist und sich in einem Hohlkreuz äußert. Ja, weil wenn man dauerhaft im Hohlkreuz steht oder auch beim Beugen übermäßig in ein Hohlkreuz geht, ist durch diese Vorwärtskippung des Beckens halt eben anatomisch begünstigt, dass die Oberschenkelknochen in Innenrotation fallen. Aus kompensatorischen Gründen, ja. Es ist ja immer so, wenn sich ein Gelenk bewegt oder ein Knochen bewegt an einem Gelenk, muss sich der andere irgendwie kompensatorisch mitbewegen. In der Natur der Dinge. Und im aufrechten Stand unter Zusatzlast ist das halt noch ein bisschen stärker. Deshalb wird's, wenn man in einem Hohlkreuz steht und hat eine Hantel im Nacken, wird's schwerer, eine physiologische Beinachse aufrecht zu erhalten, als wenn man dort in einer neutralen Wirbelsäulen- oder Beckenposition ist. Das ist der erste Punkt, den ich noch nennen wollte, weil das, glaube ich, auch nicht so offenbar ist oder noch nicht so viele Leute gehört haben. Und der andere Punkt ist der offensichtlichste, der auch ein bisschen mit Schuhwerk zu tun hat und Fußgesundheit. Und ist, wenn der erste Kontaktpunkt zur Außenwelt im aufrechten Stand schon irgendwie instabil ist, sprich Fußgewölbe instabil, dann folgt halt logischerweise alles, was oben drüber ist, auch eben dieser Statik. Und jetzt Thema Füße.
Ja, ich würde da noch gerne was dazu ergänzen. Guter Punkt, wo ihr das übrigens gut sehen könnt, dieser Zusammenhang ist einfach, wenn ihr mal ältere Menschen beobachtet, die loslaufen und eben in der Hüfte sehr fest sind, also wo die Hüftbeuger sehr fest sind, dann sieht man dieses innenrotierte Muster. Leider sieht man das zum Beispiel auch sehr stark, wenn ihr könnt ihr mal drauf achten, das nächste Mal, wenn ihr irgendwo eine Aufnahme seht, bei Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Da hatte ich ja die große Ehre, den in Kitzbühel zu treffen. Und wenn du da siehst, wenn er vom Frühstück aufsteht und losläuft, dann hast du ganz typisch dieses gebeugte Hüfte nach vorne, der ganze Oberkörper und innenrotierte Beine. Das ist also so dieses typische alte Männermuster, sage ich jetzt mal, oder auch alte Frauenmuster, wenn eben da alles super fest ist. Ich möchte aber noch eine Sache ergänzen. Wenn wir schon von Hohlkreuz sprechen, weil das ist ja auch so eine Fehlhaltung, die oft diagnostiziert wird, ist jetzt im Podcast ein bisschen schwierig, dass ihr da folgen könnt. Ich versuche es irgendwie so einfach wie möglich, die funktionelle Anatomie auch noch ein bisschen zu erklären. Weil was einmal passieren kann, was du gerade gesagt hast, eben, dass das Becken nach vorne kippt. Ja, weil meistens der Iliacus, also der Darmbeinmuskel, also der Muskel, der von der Beckenschaufel kommt und dann innen ganz oben an Trochanter Minor, also innen an Oberschenkelknochen geht. Und wenn dieser Muskel zu viel Spannung hat, dann kann er diese Beckendrehung sozusagen verursachen. Was aber meistens eher das Hohlkreuz verstärkt, ist, wenn der Psoas major, also der große tiefe Hüftbeuger, der kommt vom TH12, also vom 12. Brustwirbel bis L4 unten, entspringt der, zieht dann so nach vorne durchs Becken, dann nach hinten an den Oberschenkelknochen ran. Und wenn dieser Muskel eben sehr viel Spannung hat, was bei sehr vielen Menschen der Fall ist, durch Sitzen und so weiter, wobei das ist wieder große Diskussion, wo kommt's her? Man sieht das heute bei sehr vielen Menschen. Ich würde vermuten, dass unser ganz vieles Sitzen da eine Rolle spielt. Beweisen kann ich's nicht, aber ich würde da schon einen gewissen Zusammenhang sehen. Und wenn man da sehr viel Spannung hat, dann wird das Hohlkreuz dadurch eben verstärkt. Und warum hacke ich da drauf rum? Weil das Schizophrene ist eben, wenn ich jetzt den Psoas major wieder entspannen möchte und den Iliacus, da muss ich die Wirbelsäule nach hinten bewegen und das Bein gleichzeitig auch. Also ich muss sozusagen ins Hohlkreuz reinarbeiten, zum Beispiel in unserem Hip oder im Kniestand oder in einer stehenden Rückwärtsbewegung, um dem Psoas major wieder zu entspannen und wieder in eine physiologische Länge reinzubringen, funktionell, wo er hingehört. Und das ist für viele Leute, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dass man eben, wenn man vermeintlich ein zu starkes Hohlkreuz hat, wobei ich da sehr oft in Frage stellen würde, ob das wirklich ein Hohlkreuz ist oder nicht, weil die Diagnose ist sehr oft sehr vage. Zum Beispiel, wenn man großen Gluteus Maximus hat, weil man viel hebt oder so, dann sieht auch immer nach Hohlkreuz aus, obwohl man keins hat. Ganz krass bei der Bob-Nationalmannschaft zum Beispiel zu sehen, bei den Anschiebern. Aber wenn ihr glaubt, ihr habt ein zu starkes Hohlkreuz, dann müsst ihr tatsächlich Übungen ins Hohlkreuz machen, um dagegen zu steuern. Und das ist kopfmäßig manchmal nicht so leicht nachzuvollziehen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, ist, ohne was zeigen zu können, im Podcast ein bisschen schwierig. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass du dann in der Kniebeuge, wie du es gerade beschrieben hast, von der Beinachse blöd aussiehst, weil eigentlich da oben irgendwas nicht in Ordnung.
Ja. Vielleicht, um da jetzt keinen falschen Eindruck zu erwecken, man trainiert ja eigentlich nicht ins Hohlkreuz, weil du willst ja eigentlich ein fixiertes Becken haben, damit der Zug überhaupt in den Hüftbeugern ankommt. Das heißt, eigentlich trainiert man in die Überstreckung. Ist vielleicht an der Stelle auch besser, um das Ganze zu vermitteln. Man will die ventrale Kette, also die vordere Muskelkette überstrecken.
Auf Länge bringen.
Damit man aus dem Hohlkreuz herauskommt. Aber ja, ist doch vielleicht für jemand, der sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt hat und die Anatomie ein bisschen tiefer verstanden hat, erscheint es ein bisschen kontrovers, dass das erforderlich ist. Aber stimme ich dir voll und ganz zu. Nummer 1
Strategie. Und einfach für die Vollständigkeit halber, das ist einfach nochmal, theoretisch kann noch der Rückenstrecker, wenn er sehr, sehr verspannt ist, hinten den Zug so stark aufbauen. Habe ich aber, also um ein Hohlkreuz zu verstärken, habe ich aber so in der Praxis alter Sache nicht so oft gesehen und wir gehen eh immer in die Gegenbewegung und machen dann auch rund. Das heißt, das hast du eh immer mit dabei. Und der Rectus femoris im Oberschenkel, auch starker Hüftbeuger, kann natürlich auch, der setzt an der Spina unten an, an der tiefen unteren und kann das Becken natürlich auch nach ventral drehen, wenn der sehr viel Tonus hat. Einfach der Vollständigkeit halber noch. Aber das ist etwas, was oft halt die Biomechanik aus meiner Sicht nicht richtig verstanden wird und oft falsch geübt wird. Weil der klassische Hinweis früher vom Physio war, trainier mehr Bauchmuskeln. Weil du mit dem Bauchmuskel, den du dann künstlich verstärkst und verkürzt, das Becken nach dorsal kippst quasi. Aber das macht halt für mich null Sinn, mit einem verspannten Muskel, mit einem neuen verspannten Muskel entgegenzuwirken. Aber ja, wir wollen es jetzt auch nicht zu fachlich, nicht zu hier nerdy machen, aber
genau.
Ja.
Ein bisschen bildlicher zu machen, nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, sondern lieber den einen Brand löschen.
Ja. Genau. So, das sind also die, aber was wir vielleicht noch final sagen müssen, weil wir haben jetzt viel über Kniebeugen gesprochen im Zusammenhang mit Kniestellung und so. Also eine Kniestellung, wo eure Kniescheiben mal per se hinzeigen, ob ihr ein bisschen X, ein bisschen O-Bein habt, hat relativ wenig mit euren Knien und dessen Funktion zu tun. Und vielleicht das noch abschließend, in meiner Philosophie, was ich seit Jahren vertrete und auch damit sehr viel Erfahrung gesammelt habe, wenn du ein Knie voll beugen kannst und voll strecken kannst, ist schon mal die halbe Miete, dass das gut funktioniert. Also wenn ihr ein Problem im Knie habt, dann schaut euch erstmal an, kann ich mein Knie noch überstrecken? Kann ich das noch physiologisch? Das kann man testen, immer im Sitzen auf dem Boden, die Knie drückt, dann sollten die Fersen ein bisschen nach oben kommen, also eine Überstreckungsfähigkeit sollte drin sein. Und mit ganz beugen meine ich persönlich mindestens auf die Fersen sitzen, im Idealfall sogar zwischen die Fersen sitzen. Und wenn man es noch besser testen will zusätzlich, kann ich mein Knie weit beugen mit gleichzeitig gestreckter Hüfte. Dann teste ich nämlich den Rectus femoris noch. Und wenn die Sachen gut funktionieren, dann ist die Chance, dass das Knie sich besser anfühlt, egal welche Fehlstellung, schon ganz gut. So, das noch als kleinen Hinweis, um das Knie vielleicht noch abzuschließen an der Stelle.
Ja, absolut sinnvoll. Also Kniestand, noch viel öfters kannst du es ja gar nicht propagieren, Wolf, aber glaubt sie ihm, es hilft tatsächlich.
Einfach eine sehr wichtige, sehr hilfreiche Übung.
Ja.
Füße wollten wir noch kurz quatschen. Wäre eigentlich ein locker eine eigene Podcast-Folge und ich will es auch überdramatisieren, aber
machen wir es vielleicht kurz und machen tatsächlich mal eine eigene Folge.
Ja, gerne. Der Marco war gerade noch vorhin hier, unser Fußspezialist. Dann sollten wir ihn vielleicht mal mit dazu nehmen, weil Füße ist echt ein spannendes Thema. Ganz grundsätzlich sind Fußfehlstellungen eben auch nicht so schlimm wie, also, oder nicht zwingend so ursächlich für Probleme, wie wir oft denken. So, das mal als Grundtenor von meiner Seite. Und der größte Fehler, der bei den Füßen gemacht wird, das hatten wir gerade schon mit dem Korsett. Das hätten wir jetzt auch noch mit einer Kniebandage ansprechen können, weil die es nicht ganz so abnehmend sind. Aus meiner Sicht die typisch orthopädischen Einlagen. Da mache ich mir jetzt wieder viele Fälle, aber wenn du halt ein mangelndes Fußgewölbe mit einer Einlage unterstützt und dieses Fußgewölbe sozusagen künstlich hältst, dann werden die Muskeln, wie zum Beispiel ein Tibialis posterior, der da eine große Rolle spielt, oder auch die kurzen Fußmuskeln im Fußgewölbe selbst, werden halt tendenziell nicht stärker werden davon, sondern eher abbauen, und du wirst dadurch kein besseres Fußgewölbe bekommen, wenn du es wieder selber halten musst. Und deshalb bin ich von den allermeisten Einlagen absolut kein guter Freund.
Zumindest wenn man sie halt eben dauerhaft trägt und ansonsten nichts macht. Auch hier gilt das Gleiche aus meiner Sicht, wie ich vorhin jetzt gesagt habe, zu diesem Haltungstrainer für die Schultern.
Ja.
Wenn man aktiv daran arbeitet, aber sich aufgrund seines Jobs oder wie auch immer vielleicht dann morgens von 8 bis mittags um 16 Uhr eben nicht drauf konzentrieren kann, dann macht es schon irgendwo Sinn, dass man sich solche Anlagen holt. Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Habe ich einen Bekannten, der TU Kaiserslautern, so RPTU mittlerweile, der sich darauf spezialisiert hat und auch promoviert hat. Der hat mich dann auch irgendwann mal überzeugt, dass das durchaus echt Sinn machen kann, diese Dinge zu verwenden, aber halt eben anders zu verwenden, als es in der breiten Masse gemacht wird. Ja, da gebe ich dir also recht. Heißt aber nicht, dass diese Einlagen per se halt unnütz sind. Da bin ich auch mal eines Besseren belehrt worden, weil ursprünglich war ich da auch einer ähnlichen Ansicht wie du. Gehört ja auch dazu, dass ich
mal zum Beispiel ändere. Wenn jetzt jemand sagt, ich ziehe mir eine Einlage an, um dann mit der Einlage meine Kniebeugen besser machen zu können. So wie du vielleicht einen Gewichtheberschuh mit einer Sprengung anziehst, weil du die Beweglichkeit im Sprunggelenk nicht hast und die jetzt auf die Schnelle nicht aufgearbeitet kriegst und die dann anziehst, dann damit kann ich total leben und bin ich auch total fein. Aber halt so diese Idee, und ich setze vielleicht noch eins oben drauf, wo ich ganz allergisch bin, ist bei kleinen Kindern. Also für alle Zuhörer an der Stelle, kleine Kinder kommen alle mit einem Blattfuß und mit einem nicht ausgeprägten Gewölbe auf die Welt. Und das Fußgewölbe braucht in etwa bis zum 7., 8., 9., manchmal bis zum 10. Lebensjahr, bis sich das ausbildet. Und oft wird halt in diesem Prozess schon mit Einlagen unterstützt. Und dann bildet sich da gar nichts mehr aus. So, also ich meine solche Fälle, ne? Also dieses dauerhaft, ich packe da irgendwas rein, und übrigens braucht ihr gar nicht so weit gehen, ihr braucht doch nicht immer Einlagen holen. Der klassische Schuh aus dem Sportgeschäft mit den großen Marken drauf, Danke. Hat auch schon so ein unterstützendes Gewölbe drin. Das heißt, wenn ihr euren Kindern irgendwelche Baby-Markenschuhe kauft, ja, wo da irgendwie halt Fußgewölbe schon drin ist und der Schuh noch schmal und eng und den ganzen Fuß einquetscht und so weiter, dann wird dieser Fuß sich nicht physiologisch entwickeln können. Also normale Schuhe sind zu schmal, sie haben eine Sprengung, also sind hinten höher als vorne. Das ist nicht gesund für uns, nicht natürlich für uns, und haben eben irgendwie ein Bett schon drin, wo eben das Fußgewölbe künstlich oben gehalten wird oder in eine Position gedrückt wird, wo halt der Hersteller meint, da ist richtig. Jeder Mensch ist aber anders, jeder Fuß ist anders, und die Muskeln selber, wir sind Barfußläufer, evolutionsbedingt, und das können wir sehr gut. Das ist übrigens auch der Grund, Schleichwerbung, ich habe keinen Deal mit denen, aber ich trage ja super diese Crownies hier, also ich trage nur Barfußschuhe, nur von verschiedenen Herstellern. Vivo Barefoot ist ein guter Hersteller, gibt's aber mannigfaltig ohne Ende. Auch mit denen habe ich keinen Deal. Meine Kinder genauso. Gebt euren Füßen Raum und gebt den Füßen die Möglichkeit, selbst Kraft zu entwickeln und stark zu sein. Und das geht eben nur mit einem Schuh, der das auch zulässt.
Genau.
So.
Da, jetzt hast du es schon aufgegriffen, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Alles gut. Wir ergänzen uns einfach prima. Merkst es ja.
Ja, wir denken schon wie ein altes Ehepaar, denken die gleichen langsam. Dinge. Wir sind schon wie ein Ehepaar mittlerweile, Patrick.
Ja, es ist noch eine glückliche Ehe, Wolf, kann ich ja sagen.
Ja, wir können uns ja outen. Wir haben gesagt, ja, hier, wenn wir in das Thema hier reingehen, dann werden wir kontrovers diskutieren, und am Ende sind wir doch wieder halt echt schon nah beieinander mittlerweile, Patrick.
Ja, ist doch.
So, sag mal, Füße. Das Füße, glaube ich, können wir so mal abhaken. Oder magst du noch was ergänzen?
Nee, ich wollte das nur noch mal untermauern, dass jetzt auch irgendwie die Verwendung von Einlagen eigentlich gar nicht so das Feuer ist, das man bekämpfen müsste, weil der eigentliche Schaden wird tatsächlich durch moderne Schuhe und Schuhformen angerichtet, aus meiner Sicht. Ich habe jetzt per se von Natur aus schon einen recht schmalen Fuß. Und selbst ich hab keinen Schuh zu Hause, wo ich meine Zehen natürlich ausspreizen kann. Und wer da mal ein Bild haben will, also nicht von meinen Füßen, aber wer da mal ein Bild von erlangen möchte.
Ich sehe schon wieder den Insta-Posteingang. Ich möchte Socken, Patrick.
Nee, aber wer sich da mal ein Bild von machen will, wie natürliche Füße aussehen, die vielleicht auch noch nie einen Schuh gesehen haben, also von indigenen Völkern. Das sieht wirklich aus wie eine Hand, die Zehen richtig ausspreizen. Ne? Und auch für diejenigen, die dann vielleicht ein bisschen anderes Schuhwerk wollen fürs Training. Es gibt mittlerweile auch Hersteller zum Beispiel von Gewichtheberschuhen mit extra breiten Toeboxes. War auch kein
also zum Laufen
von der Squat University.
Joe Nimble kann ich da noch empfehlen.
Joe Nimble, also alles keine Werbung, wir haben da keine Kooperation, aber der Aaron Horschig von der Squat University, auch großer Kanal, cooler Content, der hat da, glaube ich, irgendwie eine Kooperation oder auf jeden Fall gibt es den Hersteller Tyr, also TYR, die man solche Gewichtheberschuhe mit extra breiten Zehenboxen, weil der sich auch immer dran gestört hat, dass man
das da Schmeißen vorne.
Genau, dass die dann vorne aussehen wie ein Anzugsschuh, ja. Also das widerspricht ja der Sache selbst.
Wo du gerade sagst, Anzugsschuh, also mein Fuß sieht mittlerweile wieder ein bisschen so aus. Also mein großer Zeh und so weiter hat sich deutlich weiter, weil ich jetzt halt seit Jahren nur noch Barfußschuhe und auch früher viel Kampfsport, viel Barfuß trainiert habe und so. Ich kann so einen Anzugsschuh fast nicht mehr anziehen. Also wenn ich mal irgendwie mich da reinquetsche, weil meine Frau, Grüße gehen raus, die findet meine Barfußschuhe nicht immer so geil, so aus modischen Gründen. Dann ziehe ich mir halt mal so einen Lederschuh an für eine Hochzeit oder so, für die paar Stunden. Ich verrecke. Also das ist für mich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie die Menschen Tag ein, Tag aus und die Frauen mit den super engen Schuhen und noch hoch und sonst was. Also ihr tut euren, das sieht super schön aus, verstehe ich total, aber ihr killt eure Füße komplett. Und ich bin in einem Alter, wo es mir scheißegal ist, wie ich aussehe.
Also es ist
bisschen lieber. Und nochmal, die Crownies, die sehen noch zivil aus. Da siehst du jetzt nicht sofort aus, als würdest du irgendwie hauptberuflich als Klimakleber arbeiten oder so.
Nee, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Also, weiß nicht, vor 15, 20 Jahren, als das losging, da hattest du ja nur die Option, irgendwelche Barfußschuhe aus dem Surfsport oder so anzuziehen.
Ja.
Das sah dann durchaus komisch, wenn du damit ins Büro gekommen bist. Aber mittlerweile gibt's ja auch wirklich komplett unauffällige Varianten, die eigentlich aussehen wie ein weißer Turnschuh.
Diese Five Fingers gibt's noch. Und die
Turnschuhe meinst du, ja.
Genau, die sehen da sage ich heute wirklich, die ziehen nur noch Leute an, die wollen, dass man halt unbedingt sieht, dass sie für Barfuß laufen sind. Weil das hat auch wirklich, also auch da vielleicht ein, zwei Sätze dazu und dann wirklich weg von den Füßen. es macht keinen Sinn, ständig einen taktilen Reiz zwischen den Zehen zu haben. Also es macht keinen Sinn, diese einzelnen Zehen sozusagen in den Schuh zu packen, sondern ihr braucht einfach nur genug Platz, dass ich es entfalten kann. Und übrigens halt auch der große Zeh und die Zehen halt ihre Kraft aufbringen können, weil das auch so wird, wenn du immer normales Schulwerk trägst oder auch so orthopädisches Zeug, deine Füße werden enorm schwach, kannst nicht mehr zugreifen, der große Zeh kann keinen Druck mehr aufbringen. Die Gelenke und so weiter werden immer steifer, weil das Abrollen durch die Form des Schuhs halt schon stattfindet und so. Und deshalb echt nicht so geil. Aber wir sollten dazu mal eine extra Folge machen. Wir quatschen schon zu lange über die Füße. Was haben wir noch an Gelenken, die wir noch so typische Fehlstellungen haben?
Erstmal noch ein Call to Action. Also die Idee hatten wir jetzt mit der Folge zu den Füßen, aber schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch interessiert oder ob es vielleicht was gibt, das euch dringender interessiert.
Gerne, gerne, gerne. Du hast vorhin noch gesagt, das Training, da habe ich noch ein gutes Beispiel, auch so Gelenkveränderungen machen kann. Wo man das sehr krass sieht, ist zum Beispiel, dass eigentlich nur Gewichtheber, die einzige Sportart, die ich kenne, ihre Ellenbogen, also auch bei den Männern, bei den Frauen gibt es ja öfter, dass der Ellenbogen überstreckt werden kann, weil die Kondyle sozusagen des Humerus anders ausgeprägt ist bei Frauen, also der Radius kleiner ist als bei Männern, wenn ich richtig erinnere. Aber es gibt eben sehr viele Männer, die auch ihre Ellbogen überstrecken können, typischerweise Gewichtheber, die ihr Leben lang Reißen geübt haben und dann nämlich durch das ständige Training auch eine Überstreckung schaffen und damit null Problem haben. Also ich kenne keinen Gewichtheber, der ein Ellbogenproblem hat, gibt es bestimmt auch einen da draußen, aber ist jetzt nicht gehäuft oder so. Aber du siehst da eine sehr vermeintlich unphysiologische Überstreckung des Ellenbogens, was es bei Männern eigentlich sonst nicht gibt. Oder?
Hast du mal seltener, ja.
Ja. Super selten, glaube ich.
Ja, und grundsätzlich solche Überstreckungen oder ja, Auffälligkeiten in Gelenkachsen, das würde ich vielleicht an der Stelle gerne noch ergänzen. Das ist nämlich ein zweites Kriterium. Also erstens, ist die Person schon mal stark? Ja, also haben wir schon Trainings fortgeschritten. Wir sehen, dass dort halt eben bei einer Beuge mit 300 Kilo im Wettkampf dann irgendwie die Knieachse ein bisschen nach medial rückt. Fein, kein Problem. Sehe ich das beim offensichtlichen Trainingsbeginner, der sehr wenig Muskulatur, sehr wenig Kraft und wenig Kontrolle über seinen Körper hat, dann sollte ich korrigieren. Ja, in einem adäquaten Maß. Ja, also immer auch die natürliche Anatomie der Person einfach nochmal gegenüberstellen und sagen, okay, ist das jetzt vielleicht einfach auch anatomisch bedingt? Ist das natürlich angeboren bei der Person oder nicht? Gehört natürlich auch ein bisschen Übung zu, zugegebenermaßen. Das zweite Kriterium ist, tritt das Ganze einseitig auf? Nämlich auch ein gutes Kriterium, um zu identifizieren, ob man tatsächlich dran arbeiten müsste, weil wenn ich jetzt in die Kniebeuge gehe und nur ein Knie kollabiert nach innen, dann habe ich da sehr wahrscheinlich schon ein Thema. Es muss nicht zwingend dann eben am Knie sein oder am Sprunggelenk, das kann auch oben drüber sein, ja, dass ich vielleicht komplett das Körpergewicht einfach ein bisschen stärker auf eine Seite schiebe, weil ich da irgendwo ein Thema am unteren Rücken habe oder irgendwas anderes kompensieren muss. Also muss man so ein bisschen Detektivarbeit betreiben. Das würde jetzt an der Stelle zu weit führen, um das alles durchzugehen. Aber zweites Kriterium, wenn jemand schon geübt ist und wenn jemand ausreichend Muskeln und Kraft hat, dann wäre tatsächlich relevant, klappt nur eine Seite irgendwo nach innen. Also habe ich einen Haltungsfehler, eine Haltungsauffälligkeit, besser gesagt, nur auf einer Seite oder tritt sie beidseitig und symmetrisch auf. Ja, das wollte ich nur noch ergänzen. Weiß nicht, hast du sonst noch ein Thema?
Nee, also ich glaube, die wichtigsten Fehlstellungen haben wir da so abgebildet. Eigentlich könnte man noch über die Fehlstellung der nach vorne gekippten Schulter, also wenn du diese Protraktionshaltung, die ja sehr viele Menschen heute haben, wo du mit deinem Trainer drauf angesprochen hast, für mich ist da immer noch die beste Möglichkeit, dagegen zu wirken, vorne auf Länge zu trainieren, also zu öffnen und das dann am besten in der Kette noch. Also hast du jetzt dauerhaft deine Schulter nach vorne hängen, wird der ganze Rhythmus nicht mehr passen. Sein Schulterblatt wird sich nicht mehr, kann jeder das mal zu Hause, der zuhört, ausprobieren. Die Schultern extrem nach vorne hängen lassen, versucht mal die Arme zu heben. Da werdet ihr sehen, dass es relativ schnell so einen Widerstand gibt, weil das Schulterdach nicht richtig aus dem Weg geht. Das ist eine der Ursachen, warum es eben zu einem Impingement kommen kann. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt so nach vorne hängende Schultern, könnt ihr auch mal testen, wenn ihr auf dem Rücken liegt, dann sollten die eigentlich nach hinten aufliegen. Wenn ihr mal jemanden habt, der oben drauf drücken kann, wenn es dann schon Widerstand da ist, wenn man die nach unten drücken will, die Schultern, dann ist das definitiv zu viel Tonus da. Und da kann man einfach mit Pfeifübungen, mit Beweglichkeitsübungen, mit Muskelgelenktraining super gut gegensteuern, meiner Meinung nach. Dieser Trainer von dir zielt ja in eine ähnliche Richtung ab. Ich bin da von der Wirkung auch mal ein bisschen hinhergerissen. Also wenn es etwas ist, was dich so irgendwie taktil durch das Spüren wieder erinnert, eine bessere Haltung einzunehmen, dann kann das vielleicht irgendwie einen positiven Effekt haben. Aber ich würde da immer empfehlen, mach ein paar Mal die Woche Übungen gezielt dafür ins andere Extrem, also möglichst weit in der Öffnung. Dann habe ich die beste Erfahrung, dass die Strukturen drauf reagieren und ihr euch wieder in der Gesundheit irgendwo wiederfindet dann nach der Zeit.
Ja, also mein
Aber da gibt es verschiedene Philosophien. Also das, was für euch funktioniert, ist nachher. Aber es so zu lassen, ist definitiv nicht so geil.
Also um es nochmal ganz klar zu sagen, nur so einen Haltungstrainer zu verwenden, ist definitiv nichts wert. So einen Haltungstrainer zu verwenden in Phasen, wo man gerade nicht spezifisch darauf hintrainiert oder sich darauf konzentrieren kann, diese Haltung nicht einzunehmen. Da halte ich sowas schon irgendwo für plausibel. Ne? Mhm. Also ist zumindest nicht ganz unsinnig. Gerade wenn man vielleicht auch einen körperlich belastenden Job hat, wo man sich halt eben nicht die ganze Zeit drauf konzentrieren kann. Wenn das dafür sorgt, dass ich halt eben über einen Tag verteilt 3 Stunden weniger in dieser Position rumhänge, wo ich mich nicht drauf konzentrieren kann, finde ich okay. Ja, weil, das ist der nächste Punkt, du hast es gesagt mit der vorderen Kette und hast jetzt quasi Five Chest gezeigt, um oben mal einen Tonus rauszunehmen. Für mich ist aber eigentlich der 5-Hip ist eigentlich noch viel wichtiger, weil die Strukturen, die die LWS in Hohlkreuz reinziehen, sind nämlich dafür verantwortlich, dass wenn die LWS im Hohlkreuz steht, ja, das ist ja eine S-Kurve für diejenigen, die uns hier im YouTube-Video zugucken, die LWS quasi hier aus der Beckenachse, wenn es nach vorne gekippt ist, schon schräg rausläuft, dann muss kompensatorisch oben drüber die Brustwirbelsäule eine deutlich stärkere Beugung nach vorne machen. Ja, also eine Hyperlordose geht früher oder später meistens mit einer Hyperkyphose, mit einem sogenannten Rundrücken einher. Was bedeutet, so ein Schultervorstand oder auch Kopfvorstand, der Geierhals, den du schon öfters thematisiert hast, die sind häufig auch einfach eine Folge von einem Hohlkreuz. Also das ist die Ursache weiter unten. Und das heißt, ich muss quasi die Ursache vom Hohlkreuz aus der Welt schaffen, damit sich dann später der Rundrücken auflösen kann und der Geierhals.
Extrem wichtiger Punkt. Also kann ich nur 100.000 Mal unterstreichen. Dinge nie lokal betrachten. Ich sage das auch oft in Schulungen oder so. Wie im Haus vom Fundament aufbauen. Also eben angefangen, was wir heute hatten, von den Füßen. Umso besser deine Füße, umso besser die Kniegelenke, umso besser die Hüfte. Und wie du gerade gesagt hast, sage ich auch oft in Schulungen, für mich ist der Beckenbereich, so dieses Zentrum des Körpers, mit der wichtigste Bereich. Weil da in unserer Gesellschaft meistens die größten Defizite sind. Und von dort geht's in alle Richtungen. Und also unterstreiche ich komplett, was du sagst. Nicht isoliert an diesem Schulterfortend arbeiten, sondern wirklich immer in Summe die Muskelketten und die Zusammenhänge der Gelenke da beachten, was man in einem Five-Training tatsächlich auch automatisch eigentlich immer macht, wenn man das so macht, wie wir das anleiten.
Krafttraining. Nicht vergessen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Genauso die Rückseite kräftigen und auch zum, vielleicht das noch als letzte Fehlstellung, da bin ich selbst Betroffener, die Hyperkyphose, also einen Buckel sozusagen, gibt's ja zum Beispiel auch so etwas wie Scheuermann, also ich zum Beispiel habe einen Scheuermann seit der Jugend, bei mir sind also wirklich die Wirbelkörper keilförmig, also das sieht man im Röntgenbild, dass ich also eine Kyphose habe, wirklich auch knöchern bedingt, aber weil ich eben sehr viel übe in die Aufrichtung und sehr viel das mache, was du gerade gesagt hast, habe ich damit null Probleme. Ihr werdet mir das auch, würde ich behaupten, im Alltag aufrecht stehen, nicht ansehen. Meine Haltung, würde ich sagen, ist tippitoppi optisch gesehen für das so. Besonders für das, wenn man sieht, wie meine Wirbelsäule aussieht. Man sieht es nur, wenn ich mich nach vorne bücke, dann siehst du halt, dass einfach die Kyphose, also die Brustwirbelsäule, etwas sehr stark aussieht und auch wie so ein Buckel in der Mitte hat, wo eben die Knochen besonders deformiert sind. Ich möchte damit nur auch sagen, auch so eine Knochendeformität kann sich mit gutem Training eben trotzdem so entwickeln, dass sie null Schmerzen macht, null Probleme macht und trotzdem super funktioniert. Also auch das ist kein, oh Gott, ich habe das jetzt und ist jetzt Gott gegeben und jetzt kann ich nichts mehr machen, sondern auch diese Fehlstellung kann ich eben mit Üben super positiv beeinflussen. Das nochmal so als letzten Tipp.
Kann ich so extern gern bestätigen, weil ich wusste nicht, dass du einen Morbus Scheuermann hast und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen.
Ja, zeige ich dir das nächste Mal. Wenn wir uns treffen in live, das siehst du dann gleich, wenn ich mich nach vorne bücke. Ja, vielen Dank euch, ihr Lieben. Übrigens, Grüße gehen raus. Ich war jetzt ja hier letzte Woche ganz kurz auf der Strongman-Villa. Übrigens für alle, die zuhören, das Kind ist immer noch nicht da. Ich schaue immer noch mal hier so nervös auf mein Handy runter, was nicht so einfach ist, weil da kommen halt in so eine anderthalb Stunden mit dir echt ein paar Anrufe rein und ich muss dann immer gucken, ist es meine Frau. Kind ist noch nicht da, aber ich wollte eigentlich gerade erzählen, Strongman-Villa, letzte Woche wurde ich, Patrick, tatsächlich von vielen mir nicht persönlich bekannten Strong-Männern und Frauen angesprochen, dass sie unseren Podcast hören. Und sehr gerne cool. Zuhören, ja, Grüße gehen raus. Der eine hat mir erzählt, bei der Nachtschicht hört er uns immer und so weiter und so fort. Freue ich mich immer sehr, da Menschen kennenzulernen, die regelmäßig zuhören. Und auch Menschen, wo ich es nicht zwingend gedacht hätte, freue ich mich noch mehr. Und ja, alle, die bis hier durchgehalten haben, danke fürs Zuhören. Schreibt doch mal unten rein, wer wieder durchgehalten hat bis ans Ende. Der harte Kern, da freue ich mich immer. Und haut uns gerne mal rein, was für Themen euch noch interessieren, sind wir immer offen für. Was jetzt öfter kam über Insta und Co., hat mit unserem Podcast nichts zu tun, dass die Leute mal mein Home-Gym sehen wollen. Also ich mache jetzt mal demnächst eine Home-Gym-Führung und erkläre euch mal, was ich da so habe und warum ich das da habe. Aber das machen wir unabhängig vom Podcast. Falls das Kind kommt oder auch nicht, wenn ich es irgendwie hinkriege nächste Woche, hören wir uns wieder nächste Woche. Ansonsten kann es auch eine Woche Pause geben. Patrick, danke War schön. Wir sind raus.
Ebenso.
Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.